Hyperfokus.
Hallo, ich bin Jessica Mach und dieser Podcast ist mein Hyperfokus für euch. Durchquert mit mir im Raumschiff FOMO meinen Mikrokosmos. Immer auf der Suche nach dem verlorenen Flow entfliehe ich meiner postberlinalen Depression und versuche endlich auf einem neuen Planeten zu landen. Dabei lässt mich meine ADHS voller Absicht mit bekannten und unbekannten Flugobjekten kollidieren und winkt mir fröhlich zu, wenn ich mal wieder in ein schwarzes Loch gesaugt werde. Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Nächste Runde rückwärts.
Die Bohrmaschine. Hallo, hallo, hallo Saskia, bist du da?
Hallo, ja.
Cool, 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 cool. Warum bist du denn jetzt hier dran? Warum haben wir uns jetzt hier verabredet? Wie ist denn das passiert?
Ja, du hast Leute gesucht, die ADHS haben und Eltern sind. Und ja. Ich habe ADHS und bin kein Elternteil.
Da hast du dir gedacht, ey, das ist doch super, genau mein Thema, da melde ich mich doch mal. Ja, mega cool. Ja, ehrlich gesagt habe ich dich ja so ein ganz kleines bisschen überredet, ne? Weil wir wollten uns ja schon mal treffen oder zu einer Folge irgendwie verabreden. Ich weiß gar nicht, da ging es um Medikamente, ne?
Ja, da hattest du die Cannabis-Sache angestrebt und ich hatte, glaube ich, vor, mit dir über Medikinet zu sprechen.
Ja, genau. Und dann haben wir aber, glaube ich, irgendwie kein richtiges Datum oder so gefunden und dann war die Nummer irgendwie schon abgeplant in meinem Kopf mit anderen Gästen, ne? Und dann
ganz genau.
Aber wir haben ja trotzdem immer mal so ein bisschen geschrieben und dann ist mir eigentlich eingefallen, ja, das, also generell sind ja alle Leute für mich interessant. Ich liebe ja, wie gesagt, Menschen und ihre Geschichten und was sie so beizutragen haben generell. Und deswegen habe ich das ganz schön gefunden, dass selbst wenn jetzt das Thema eigentlich oder diese Episodenreihe eigentlich ja Elternschaft sein soll, dass es natürlich ja auch Menschen gibt, logischerweise, und davon viele. Ich habe sehr viele in meinem Bekanntenkreis, die einfach gar keine Kinder haben und das relativ bewusst entschieden haben. Und dazu gibt es sogar, ich glaube, eine der ersten Folgen ging es sogar um eine, um das Thema Sterilisation. Also da hatte ich das erste Mal das Thema, kinderfrei zu leben, ne? Der Begriff ist irgendwie sehr merkwürdig, oder? Kinderfrei.
Voll.
Da sagen doch immer nur die Eltern, wenn sie irgendwie die Kinder zu Oma, Opa abgeschoben haben.
Wenn die selber
ja, kinderfrei. Aber es gibt doch kinderfreies Leben. Und genau, dann habe ich mir gedacht, das passt eigentlich trotzdem in diese Reihe rein, weil ich ja einfach mal gespannt bin, ob bei dir das irgendwie zusammenhängt mit deinem ADHS, deiner Diagnose oder ob das zusammenhängt, wie das zusammenhängt. Und habe ich dich gefragt und du so, ja, okay.
Ich habe dir erstmal meine Lebensgeschichte erzählt.
Ah ja, stimmt. Das war erstmal so ein riesen Oversharing-Text, ne?
Ja.
Die ich ja total liebe. Ich mag das ja. Also bei mir darf man das ja machen. Also ich habe das ja auch beruflich, dass die Leute mir immer, wenn sie dann da liegen und ich kann nicht weg und die können nicht weg, ne, dann werden auch immer alle Sachen schön kredenzt. Nee, ich bin eine gute Adresse dafür. Bei mir darf man das machen. Also wer jetzt zuhört und sagt, ich möchte auch mal was loswerden, der darf mir gern schreiben. Und ja, jetzt finden wir kurz mal einen Einstieg. Ich finde es ja immer ganz cool, wenn die Leute kurz mal erzählen, wann hast du eine Diagnose bekommen? Also du hast ja eine Diagnose bekommen, richtig?
Ja.
Genau, wann hast du die gekriegt? Und erzähl kurz, wie du lebst und was so was du gern so über dich mal so kurz droppen möchtest zum Start.
Ja. Also ich habe die Diagnose vor 3 Jahren in einer Reha-Klinik bekommen. Ich war davor immer so ein bisschen in diesem Depression-Dings drin. Also bei jedem Arzt war es irgendwie Thema, ja, du hast einfach Depressionen und machen wir weiter. Und dann war ich eben beim Arzt und wir haben eine Reha beantragt und dann war ich da und dort wurde dann die ADHS-Diagnostik gemacht. Und ja, das war so ein bisschen so der Schlüssel zu allem. Also seitdem kann ich tatsächlich viel in meinem Leben verstehen und auch nachvollziehen. Ja.
Okay, und sag mal, eine Reha bedeutet, ist das sowas wie eine Tagesklinik oder war das, es gibt ja mittlerweile so viele Konzepte.
Ja, das stimmt.
Also wenn jetzt zum Beispiel jemand eine Depression diagnostiziert bekommt, dann ist ja auch irgendwie ein Weg, der dann eingeschlagen wird. Entweder ist man dann irgendwie, hat Glück und kommt in eine psychotherapeutische Behandlung oder man geht zum Psychiater oder in eine Tagesklinik, aber eine Reha habe ich jetzt so noch nicht gehört. Was war da sozusagen der Gedanke oder wie lange war das angesetzt?
Ja, also man kann das bei, ich glaube, bei der Rentenversicherung muss man es beantragen.
Hast du das so gemacht?
Ja, eine stationäre Reha und das Ganze auf Psychosomatik. Das hat ewig gedauert, bis dieser ganze Antrag durch war und so. Und ja, ich glaube, das ging 4 Monate, ein Bescheid bekommen habe. Und dann nochmal irgendwie, ich glaube, 4 oder 5 Monate, bis dann der Antritt von dieser Reha quasi war. Es war auch sehr weit weg von zu Hause. Also ich glaube, 4 Stunden sind wir dahin gefahren.
Alles klar, alles klar. Okay.
War erstmal so für mich so, okay, du hast jetzt Urlaub und Distanz von deinem Trouble hier und von allem, was dich irgendwie gerade runterzieht, aber war halt auch so, weg von meinem Mann, alleine, irgendwo fremd sein und so, war auch nicht so geil.
Ja, ich finde das gerade ganz wichtig und freue mich darüber, dass ich nochmal gefragt habe, weil tatsächlich jetzt, wie du das vorher beschrieben hast, war das so ein bisschen na, 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 na. Und in echt war es aber na, na, na.
Ja.
Also, ne? Und jetzt ist ja mal klar, ich finde 4 Monate und dann nochmal ist ja fast schon das Jahr wieder rum sozusagen, bis man da, also was hast du denn in der Zeit gemacht? Also du musst ja trotzdem irgendwie, ich sag jetzt mal ganz hart, überleben, ja? Also das ist ja, wenn es einem richtig schlecht geht, dann braucht man ja jetzt Hilfe und nicht in einem Jahr. Also das ist ja utopisch eigentlich von den Zeiten her.
Ja, ich bin da halt alle 2 Wochen zu meiner Hausärztin gehüpft. Also ich glaube, das war im November oder Dezember, da hat es angefangen und dann dachte ich halt so, ja komm, das sind halt so Richtung Winter, so ein paar Depressions und geht schon irgendwann wieder und ja, dann habe ich meinen Arbeitsplatz verloren dadurch und alles nicht so ganz easy gewesen und ja, ich habe dann eigentlich auch nur gewartet, bis irgendwann der Tag kommt, wo ich halt eben gehen kann. Und ich weiß, okay, das ist irgendwie was, worauf ich hinarbeite. Also ich habe dann auch zu Hause natürlich selber angefangen, irgendwie zu versuchen, irgendwie wieder aus dem Loch rauszukommen und bin spazieren gegangen und sowas. Habe mich versucht, irgendwie selber da hochzukriegen. Und das war halt auch so ein bisschen der Punkt, dass ich dann, als ich die Zusage bekommen habe und ich den Flyer bekommen habe, dann stand da auf dem Flyer drauf, die behandeln ADHS im Erwachsenenalter. Und dann war ich erstmal so richtig vorurteilsmäßig. Ich so, Erwachsene können doch kein ADHS haben. Und dann habe ich
angefangen. Okay, dein Wissensstand war quasi auch richtig null im Prinzip.
Absolut, ja. Absolut. Also dieses ADHS-Thema war für mich irgendwie nie ein Thema, weil halt auch ja, gesellschaftlich immer so, ja, nur kleine Jungs haben ADHS und so. Und so hat sich das dann irgendwie ergeben, dass ich mich halt damit, ja, ich habe recherchiert und habe bei Instagram geschaut und so und habe dann da auch ganz viel Input gefunden und habe in der Reha dann angesprochen eben, dass ich mir das gut vorstellen könnte bei mir. Und da wurde dann halt eben die Diagnostik gemacht. Und deswegen war es nicht so, ja, so eine Depressionsreha, würde ich sagen, ja, sondern eher so eine Schlüsselreha. Also ich habe auch echt nach, man kann, glaube ich, bis zu 8 Wochen verlängern, aber nach den 4 Wochen, ich habe gesagt, nee, ich weiß jetzt, was der springende Punkt ist für meine Problematik und ja, jetzt kann es weitergehen.
Wie gut eigentlich. Also so scheiße das natürlich jetzt war, so zu warten und dieses Ganze durchzustehen. Aber wenn das dabei rausgekommen ist, ist das ja eigentlich so roundabout eine gute Sache gewesen, oder? Wie würdest du das so sagen?
Ja, voll. Und ich fand es auch für mich selber so tatsächlich recht entspannend. Am Anfang oder auch die Nächte von meinem Mann getrennt, die waren schwer, aber es war dann immer Programm und es war im Wald, also diese Klinik, die war mitten im Nirgendwo. Man ist da irgendwie ohne Auto nicht weggekommen, Bus fuhr irgendwie 2-mal am Tag da vorbei und es war, glaube ich, so ein bisschen so ein Stück Heilung, der Ort. Ja, war ganz cool. Das find
ich, ja, super spannend, ne? Und ich frage jetzt nur noch eine Sache zu diesem Aufenthalt. Ich muss auch aufpassen, weil mich interessieren natürlich auch immer 100 Sachen. Aber ich will eigentlich nur wissen, haben die in dieser Zeit, wo du dort warst, hast du da ein Angebot bekommen, über ADHS etwas zu lernen? Also wurdest du sozusagen aufgeklärt? Was ist das und was ist es bei dir? Also hast du da, oder ging es da nicht so drum, um Psychoedukation sozusagen?
Also ich würde jetzt spontan Jein sagen. Ich hatte Gesprächsergotherapie, das war in einer Gruppe, wo man halt dann zum Beispiel über, ich glaube, komorbide Krankheiten heißt es, also was halt mit ADHS noch zusammenhängen könnte,
wie
gesprochen.
Depression eben, ne?
Genau, ja. Und da zählt halt auch richtig, richtig viel dazu. Und dann gab es so Meditationsübungen oder Gedankenreisen oder sowas, dass man halt irgendwie bei sich selber ankommen kann. Aber für mich persönlich war das eine Nummer too much, was diese ganze Situation betraf, weil ich beschreibe es immer so ein bisschen so, als ich entlassen wurde, ist es quasi so gewesen, wie wenn man einen neuen Kleiderschrank bekommt. Die ganzen Klamotten liegen irgendwo auf dem Boden rum, das Gerüst steht vom Schrank, aber wie räume ich jetzt was wo rein? So, so habe ich mich
super
ein bisschen...
Bild. Bitte? Bild. Ein super Bild.
Ja, so habe ich mich ein bisschen gefühlt, so ein Stück weit voll verloren, aber halt auch irgendwie voll euphorisch, jetzt alles darüber irgendwie zu lernen und ja, die Reise zu mir selber so ein bisschen anzufangen und ja, so wie so ein Startschuss zu sehen, ja.
Und wie lange hat es gedauert, bis du die Klamotten eingeräumt hast oder hast du Marie Kondo angerufen?
Es ist jetzt 3 Jahre her und die liegen immer noch rum.
Ja, okay, bei mir liegen die einfach im Kleiderschrank rum. Also das ist zwar alles
drin, alles irgendwie reingestopft.
Ja, also ich finde, das ist ganz lustig, weil das ja auch tatsächlich irgendwie so ist, also ganz in echt, ne? Und so kann man das ganz gut benutzen manchmal so für den inneren Zustand, ne? So, das ist eigentlich ganz, ganz cool. Okay, Mensch, dann bist du also aus dieser Aha-Klinik sozusagen rausgekommen und warst schlauer als vorher über dich selbst. Und wie ging es denn dann weiter?
Ja, dadurch, dass das irgendwie so der Startschuss war, war das, glaube ich, der Punkt, an dem ich angefangen habe nachzudenken, was überhaupt eigentlich abging bis jetzt. Kann ich schon das mit dem Kinderthema anschneiden oder haben wir...
Du darfst sanft übergleiten in jedes Thema. Hauptsache, es ist nicht so total nebendran gestellt. Das lasse ich jetzt auch einfach so drin.
Ich habe mir halt dann überlegt, was ist eigentlich meine eigene Meinung und was ist eigentlich so gesellschaftlicher Einfluss. Und es war immer so für mich, dass in meinem Kopf voll klar war, okay, ich bin verheiratet, ich muss irgendwann in einem Haus wohnen, ich muss ein Kind bekommen, eine Familie gründen, pipapo, alles Mögliche. Und dann habe ich mir irgendwann die Frage gestellt, so ist es das wirklich, was ich möchte? Also, wir waren auch in einer Kinderwunschklinik.
Ach, okay.
Man muss, man muss dazu sagen, mein Mann, der ist kein biologischer Mann. Also als wir geheiratet haben, habe ich eine Frau geheiratet und irgendwann wurde es dann mein Mann. Tada.
Okay, aber das war schon vor der Klinik-Situation. Das ist nur kurz mal, um das zeitlich einzugrenzen.
Ja.
Genau, hattest du ja gesagt. Also warst du auch nur einmal verheiratet, jetzt nicht davor nochmal mit.
Genau, ja.
Mit anderen. Das hätte ja auch sein können, ne? Das nur mal kurz klarzustellen, damit hier keiner verwirrt ist.
Okay.
Genau. Also du warst sozusagen schon verheiratet, als du in der Klinik warst. Genau.
Ja.
Mit derselben Person. Ja, gut, okay.
Genau. Ja, und dann irgendwann sind alle um mich herum schwanger geworden. Wirklich alle. Also jeder, mit dem ich Kontakt hatte, war auf einmal schwanger. Es war so, als hätten die alle eine Party gehabt.
Ja, ansteckend.
Und dann sind wir eben in eine Kinderwunschklinik gegangen, weil ich habe gedacht, boah, das muss unbedingt sein und ist halt nicht so einfach. Dann zwei Frauen und überhaupt, ja. Und dann irgendwann wurde ich da untersucht und dann kam auch raus, dass ich PCOS habe und deswegen halt nicht so easy ist mit Kinderkriegen und so. Und dann haben
das
wir eine Kost...
Polyzystisches Ovarien-Syndrom.
Syndrom.
Ja. Also das heißt, das müssen wir jetzt auch erklären, natürlich logischerweise.
Also das die...
Abgelenkt werden Sie das nachgoogeln.
Ja, die normalen Frauen, die besitzen in ihren Eierstöcken Eizellen und bei PCOS-Frauen sind es statt Eizellen Zysten. Ja, ganz grob erklärt.
Und somit findet sozusagen auch nicht ein Eisprung statt, sondern irgendwie ist man in so einem Zwischenzustand.
Genau.
Und dann somit kann man...
Absolutes Zykluschaos.
Ja, okay, gut. Oder auch nicht gut, aber so war es dann, rausgefunden worden.
Heutzutage würde ich sagen, gut, also für die Situation. Naja, auf jeden Fall wurde das dann rausgefunden und dann haben wir eine Liste bekommen, was es kostet, eine künstliche Befruchtung zu bekommen. Und dann haben wir gedacht, so vielleicht in 20 Jahren, wenn wir genug Geld gespart haben.
Und ja, darf ich da auch kurz ich muss leider Fragen stellen, weil ich liebe Fragen stellen. Haben die aufgrund der Tatsache, dass dein Mann kein biologischer Mann ist, nicht, also dass da die Krankenkasse das nicht übernommen hat? Weil ihr wart ja, also verheiratet wart ihr ja, ne? Es gibt ja so ein paar Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit die Krankenkasse da mitmacht bei diesem sozusagen nicht natürlichem Weg zu einem Kind. Haben die euch das erklärt? Gab es da die Möglichkeit für euch irgendwie an die Krankenkasse heranzutreten oder?
Nee, also ich habe dann selber, ich muss auch dazu sagen, die Kinderwunschklinik, die war furchtbar, also die war echt schlimm. Ich habe dann selber so ein bisschen recherchiert, ob es da halt irgendwie so Zuschuss geben würde. Mhm. Wenn er jetzt seinen eigenen Samen mitbringen könnte, dann wird es Zuschuss geben, aber wenn du halt quasi überhaupt nichts vorhanden ist. Also ich habe es alles nicht so ganz verstanden.
Ich denke nämlich schon, dass das so ist. Und das ist natürlich eine ganz große Scheiße, ne? Wieder mal.
Ja.
Aber es ist ja schon so auch blöd, dass Paare verheiratet sein müssen, ne? Also ich habe selber auch in meinem großen Bekanntenkreis Menschen, die tatsächlich auch aus diesem Grund schnell geheiratet haben, ne? Und das ist eigentlich richtig blöd. Also was soll der Mist, ne? Es ist auch so deutsch wieder. Es müssen irgendwelche Kriterien auf dem Papier erfüllt werden und keine Ahnung, damit Menschen glücklich sein dürfen. Das ist wirklich...
Ja, ich glaube, es ist auch inzwischen irgendwie so, dass als lesbisches Paar bekommst du irgendwie von der Krankenkasse bis zu 3 Versuche genehmigt oder so irgendwie was, aber auch nur 3, wenn mindestens einer davon irgendwie zur Befruchtung geführt hat oder irgendwie, also es ist super kompliziert aus meiner Sicht.
Ja, es ist kompliziert auf jeden Fall. Also das ist eine absolute traurige Nummer eigentlich und man ist ja sowieso schon, sage ich mal, ja, gebeutelt genug und gestresst genug und muss sich dann noch mit solchen Themen auseinandersetzen. Das ist irgendwie... passt das alles nicht zusammen, statt dass jemand kommt und einen an die Hand nimmt, ne, und sagt, so, wir machen das schon, so wie das eigentlich immer die tollen Werbung, wie das mal die Werbung verspricht, ne? Die Krankenkassen, die sind einfach nur große böse Drachen, nee. die ganz viel Feuer speien und alles verbrennen. Naja, gut, okay. Also habt ihr gesagt, dann halt nicht?
Ja, ich war dann sehr, sehr traurig darüber, dass das nicht so war. Und irgendwann haben dann auch, also mein bester Freund damals und ich, wir haben Tür an Tür gewohnt, seine Frau war schwanger und als dann das Kind auf die Welt kam und das hat mich dann alles schon auch ein bisschen belastet, weil es halt auch so ist tatsächlich, dass ich durch dieses, dass alle schwanger wurden, irgendwie gefühlt immer weniger Freunde hatte, weil alle meine Freundinnen haben Kinder bekommen und irgendwann war es halt so, die haben sich halt mit den Muttis getroffen, die sind halt dann auf den Spielplatz gegangen und ich hatte keine Kapazitäten mit dieser Aussage, dass ich keine Kinder bekommen werde oder kann, dann auf dem Spielplatz zu sitzen und irgendwie, so Mami-Dinge zu machen. Nee.
Das ist ja, da entstehen ja neue Spezies, ne? Das ist
ja voll. Bisschen,
also Eltern sind ja wirklich eine ganz, ganz andere Spezies dann, als sie vorher waren als Mensch, ne? Das ist wirklich so. Das stimmt. Und das ist auch ein natürlicher Prozess, dass sich dann Menschen, dass sich das irgendwie trennt. Das ändert sich auch wieder nach einer bestimmten Zeit, aber das ist erstmal auf jeden Fall so eine krasse Transformation für die Menschen, dass sie da, dass die meisten sich da irgendwie reinfallen lassen und dann auch nicht, Die kommen dann irgendwann, wenn die Kinder richtig hart nerven, dann denken sie sich, ach, da war doch hier die Saskia, die kann doch mal auf den Kleinen aufpassen, die rufen mich jetzt mal an. Nein, Quatsch, das will ich natürlich auch niemandem unterstellen, aber ja, genau.
Ja, genau, so war das dann, dass die halt eben dann alle irgendwann gebärt haben und nach dieser Reha-Sache bin ich halt dann in so eine Selbstfindungsgeschichte und dann habe ich mir gedacht, warum möchte ich das überhaupt? Also warum möchte ich ein Kind bekommen?
Ja.
Weil ist es das, dass ich es möchte oder ist es das, weil halt alle Kinder bekommen? Ja, und nach so einiger Überlegung und Gesprächen mit meinem Mann sind wir dann so weit gewesen, dass wir gesagt haben, eigentlich ist es voll Schwachsinn. Wenn wir jetzt ein Kind bekommen würden, das wäre absolut schrecklich. Weil wir könnten nicht mehr ausschlafen. Wir bräuchten immer irgendwie, wenn wir irgendwo hin wollen, jemand, der auf das Kind aufpasst. Wir müssen so viele Sachen in unserem Leben verändern, dass es eigentlich gar nicht reinpassen würde, wenn wir jetzt ein Kind bekommen würden.
Spannend, dass sich das wenige Menschen vorher fragen, ne? Also das mal so ins Detail gehend. Überlegen, okay, das ist dann nicht mehr so, da müsste man was ändern und so weiter. Das ist für viele Leute gar kein Thema, ne?
Ja, ich kenne super viele Leute, die Kinder bekommen haben, weil es ihnen psychisch nicht gut ging. Und die dachten dann, ja, vielleicht rettet dieses Kind meine Psyche oder meine Beziehung oder sonst irgendwas. Aber ja, ein bisschen nachdenken, glaube ich, sollte man vorher schon.
Na gut, das ist auf jeden Fall so eine kleine Ablenkungsstrategie, die da wahrscheinlich sich erhofft wird, ne? Aber das ist natürlich leider genau das Gegenteil am Ende, was dabei rauskommt. Aber ich kann mir das schon vorstellen, ne? Wenn man nicht so richtig, also je nachdem, welche Vorstellung man hat von Kind haben und Eltern sein, dass die Film- und Fernsehvariante vielleicht, ich weiß es nicht, dass sie denken, ach ja, das wird nett und dann machen wir immer nur tolle Sachen und dies und das und dann sind die ja schön abgelenkt. Abgelenkt von ihren eigenen Themen und sowas, ne? Das kann ich mir schon vorstellen, dass das manche Leute vielleicht so ein bisschen in diesen Wahnsinn reintreibt.
Ja, wer möchte nicht diese Bilderbuchfamilie, die in jedem Weihnachtsfilm herrscht? Also.
Ja, das sind Momentaufnahmen, ne? Die gibt's ja. Ich meine, ich bin ja nun auch Mama und ich habe ja zwei Kinder und ich kann das auf jeden Fall sehr realistisch alles betrachten. Und ich bin vielleicht auch nicht so die Standardmama oder wir sind generell nicht so die Standardeltern. Aber trotz allem Also ich kann das schon sehr, sehr realistisch sehen und ich habe auch oft den Gedanken, dass ich mir überlege, wenn ich all diese Sachen vorher gewusst hätte über mich und all diese Arbeit, die ich mit meiner mentalen Gesundheit jetzt irgendwie geleistet habe, vorher durchgekaut hätte, dann hätte ich mich vielleicht anders entschieden, ja. Und das ist etwas, was ich auch laut sagen kann. Es ist jetzt zum Beispiel nicht so, dass ich mich dafür schäme oder dass ich denke, oh Gott, das darf man nicht sagen. Im Gegenteil, ich kann das schon sagen, weil das ja mit den Persönlichkeiten meiner Kinder überhaupt nichts zu tun hat. Ne? Das sind ja sowieso Utopien, über die da gesprochen wird. Ich liebe meine Kinder, das muss man auch gar nicht betonen. Das machen immer alle Mamas, die dieses Regretting Motherhood-Thema anbringen, die dann sagen, ja, ich liebe ja meine Kinder, aber wenn ich nochmal die Entscheidung treffen dürfte, dann würde ich es nicht machen. Das ist sowas, da muss man gar nicht dazu sagen, dass man seine Kinder liebt. Da merkt man schon so Glaubenssätze, ne, die dann da immer so schlummern, damit man sich entschuldigen muss. Also man muss sich dafür nicht entschuldigen, man kann das fühlen und kann trotzdem eine gute Mama sein und seine Kinder lieben. Auf jeden Fall, ja, also ich denke mir eben auch manchmal, dass gerade mit dieser ADHS-Sache, ja, das sind einfach Sachen, die hätte ich auch gar nicht wissen können, leider. Also, weil das wirklich in dieser Kombination mit der Elternschaft erst so, sage ich mal, so intensiv wurde, diese manche Symptome, ne? Die hatte ich vorher in dieser Intensität gar nicht. Ja, also, wenn da jemand gesagt hätte, Achtung, Mutterschaft oder Elternschaft kann Symptome verstärken. So. Da wusste ich ja nicht mal, dass ich überhaupt was habe, was Symptome macht, sozusagen. Ne? Das ist ja, das war ja bei dir aber schon so. Du hattest ja da schon deine Diagnose, ne? Wo ihr überlegt hattet, Kinder zu bekommen, oder?
Wo wir dieses Anfangsthema hatten, wo ich gesagt habe, boah, ich brauche unbedingt ein Kind, da hatte ich noch keine Diagnose, nee.
Ach so, ich dachte, das war nach der Klinik.
Nee, dass wir gesagt haben, wir brauchen ein Kind, das war davor. Also ich würde sagen,
aber
so.
Aber Kinderwunschbehandlung kam nach der Klinik.
Genau.
Genau. Also warst du ja noch im Thema drin, trotz deiner Diagnose hast du ja auch nicht gewusst, was es damit sozusagen in Verbindung auch bedeuten würde. Ne?
Ja, stimmt. Stimmt. Ja. Ich bin aber echt nicht traurig drum. Also es ist super schwierig manchmal. Also ich habe tolle Nichten, tolle Neffen und die habe ich auch gern bei mir. Aber ich bin auch froh, wenn ich dann zum Beispiel nach einem Wochenende zu meiner Schwester wieder sagen kann, kannst du die bitte wieder zurücknehmen?
So. Ja, klar. Also sind die manchmal dann bei dir?
Ja.
Was würdest du denn denken oder was kannst du so für dich feststellen, was dich sehr anstrengt mit Kindern oder mit, ist ja egal, ob es jetzt diese Kinder sind oder generell du dir vorstellst, das wären deine eigenen Kinder. Also welche Themen würdest du wahrscheinlich immer haben mit Kindern? Was stellst du dir so vor?
Also ich finde die Art von manchen Kindern super anstrengend für mich und ich glaube, ich könnte da ganz oft dieses Problem bekommen, dass meine fehlende Impulskontrolle da ziemlich reinkacken würde. Also
ja. Ist das so eins von deinen Hauptsymptomen, würdest du sagen?
Ah, es ist super schlimm, ja. Definitiv, ja. Würde ich das sagen.
Hast du noch so andere Alltagssituationen, so Autofahren und sowas, wo das sehr stark hervortritt? Oder wo zeigt sich das bei dir am meisten?
Ja, einkaufen finde ich super schlimm. Das überflutet mich komplett mit Reizen und das macht mich tatsächlich auch wütend. Also mein Mann, der hat die Hypo-Version von ADHS und er ist so irgendwie tiefenentspannt den ganzen Tag. Und ja, gehen wir halt mal 4 Stunden ins Einkaufszentrum, wo ich mir schon nach, keine Ahnung, einer Viertelstunde denke, können wir jetzt bitte gehen? Ich kann nicht mehr. Und dann werde ich auch echt ein sehr gemeiner Mensch. Also.
Und das kannst du dann nicht aufhalten, sozusagen, würdest du, also da sind dann deine Impulse so stark,
ja,
dass du gar nicht stoppen kannst. Ne?
Und mein Mund definitiv schneller als mein Kopf.
Ja.
Und ich glaube, das wird halt auch in Bezug auf Kindererziehung nicht wirklich gut kommen, weil dieses Kind safe nach spätestens 3-4 Jahren Trauma hätte durch mich. Und auf gar keinen Fall möchte ich das irgendjemand antun.
Du meinst, weil es öfter Situationen geben könnte, wo du durch die fehlende Impulskontrolle sozusagen unfair werden würdest, wo du sozusagen irgendwie einfach crashen würdest?
Ja.
Dass du, ja, okay. Und wie ist es so mit so, keine Ahnung, Sachen wie Geduld zum Beispiel? Ne, also, dass du quasi so Sachen aushalten kannst, dass Dinge lange dauern. Also Kinder machen ja einfach manche Dinge in manchen Altersstufen extrem langsam und extrem. Also ne, wenn man da so ein hippliger Typ ist, denkt sich, meine Güte, wie lang kann es dauern?
Voll, ich finde es auch ganz schlimm, mit Kindern spazieren zu gehen.
Ach, ja, genau, gutes Beispiel.
Das ist so super anstrengend für mich, wenn wir zum Spielplatz laufen oder so und ich würde da irgendwie 10 Minuten hinlaufen und dann laufen wir da fast eine Stunde hin, weil auf der einen Seite ist super schön, weil die Blume ist toll, ich möchte die mitnehmen oder der Stein ist schön, ich möchte den mitnehmen oder sonst irgendwie was. Aber für mich persönlich, ich denke mir so, können wir jetzt einfach zum Spielplatz gehen, weil sonst ist dunkel irgendwann.
Aber merkst du was? Das ist sehr spannend, weil Kinder folgen ja auch da Impulsen, ne? Also die bekommen ja von dieser Blume am Wegesrand den Impuls, guck mal, wie schön ich bin. Ne? Und dann gehen die dorthin und eigentlich ist es nichts anderes. Ich finde das total spannend, weil gleichzeitig regst du dich auf, obwohl du das eigentlich ja auch hast, nur es zeigt sich anders, ne? Das ist total interessant. Und auch wenn man es weiß, ändert es natürlich nichts daran, dass es einfach so ist. Ich habe das ja auch ständig, dass ich immer denke, Mann, ich weiß, aber ich kann mich trotzdem nicht beherrschen oder ich kann es trotzdem nicht ändern, ja. Das ist eher noch schlimmer, dass man dann diese Dinge über sich weiß und kann es trotzdem nicht verhindern, dass man Sachen blöd findet oder Sachen tut. Aber es ist trotzdem spannend, weil Kinder und Menschen mit ADHS haben total viel gemeinsam, ne? Also was, wo ich mal das Gefühl habe, das wächst uns gar nicht raus oder es ist uns nie rausgewachsen, ne? Wir sind einfach dann in vielen Sachen so geblieben, wie wir als Kinder waren. So, ne? Dieses auch sich ablenken lassen oder irgendwie überfordert sein und so, das sind ja teilweise einfach so kindliche Sachen, ne? Die man schon als 3-4-Jähriges hat.
Voll, das finde ich auch gerade was Hobbys angeht oder so, das macht man ja als Kind auch die ganze Zeit. Hobbys wechseln, bis man was findet und ich meine.
Ja, richtig. Wenn man dann das, wenn man eigene Kinder hat und das alles nochmal sozusagen sieht, kann das natürlich einen auch sehr, sehr triggern, ne? Wenn man jetzt, sag ich mal, das vererbt hat an sein Kind auch noch, ne, obendrauf. Also du hast diese kindlichen Dinge, das merkt man ja erstmal gar nicht, wenn die nicht, bevor die nicht in die Schule kommen, ist das ja meistens sowieso alles noch. Ja, ist halt ein Kind, ne? Das macht halt die Dinge so, wie Kinder halt Dinge machen. Aber da ist eben schon total viel ja ähnlich. Und da ist man manchmal einfach so und denkt so, Mann, ey, ist genauso wie ich. Ich bin eigentlich auch so, aber ich bin jetzt 40. Das ist irgendwie sehr, sehr ulkig. Ja, und wie würdest du dir das vorstellen, so in eurer Beziehung sozusagen, wenn da jetzt noch so ein Kind rein gehudelt hätte oder reinhudeln würde, hättet ihr da aufgrund, weil ihr habt ja jetzt, hast du ja gesagt, ihr habt ja beide ADHS, das auch noch unterschiedliche Ausprägungen, das ist ja bei uns auch so, das ist also ähnlich. Wie kannst du dir da irgendwie vorstellen, wie das wahrscheinlich auch noch zu bestimmten Katastrophen geführt hätte, vielleicht unter euch oder so?
Ja, ich glaube auch allgemein, dieses Erziehungsding hätte da schon ein Problem gegeben, weil mein Mann, der ist so strukturiert. Also irgendwie, es muss alles irgendwie richtig laufen. Also er ist zum Beispiel auch so ein Mensch, wenn der sich krank meldet und dann spürt, dass es ihm vielleicht doch nicht ganz so schlecht geht, der geht trotzdem noch nach. Also der fährt dann zur Arbeit und sagt zu der Person, die für ihn kommt, hey, du kannst nach Hause gehen, ich bin da. Also er ist so anders. So, keine Ahnung, ich spüre, okay, mein Nasenflügel tut weh, komm, heute bleibe ich zu Hause. Also, Ich glaube, wir hätten da in diesem Erziehungsthema schon echt häufig ein paar Differenzen gehabt. Und dann wäre es halt auch wieder schwer, weil wenn es halt nicht nach meiner Nase läuft,
ja,
dann muss ich halt erstmal 2 Wochen in Urlaub und durchatmen.
Ja. Das geht ja eben alles dann nicht, ne? Das ist halt das Problem. Also da ist auf jeden Fall viel Wahres dran. Und ich weiß auch nicht, hast du denn irgendwie das Bedürfnis, trotzdem Zeit zu verbringen mit Kindern? Also du hast ja gesagt, du machst es mit deinen Nichten und Neffen irgendwie gern. Oder ist es ein bisschen ein Pflichtgefühl, dass du das machst, weil das deine Familie ist, oder?
Nee, ich glaube, ich mache das schon gern. Also ich,
es ist jetzt auch nicht, was man jetzt sagt, ne? Es könnte sich ja jemand anhören.
Nee, es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, boah, Kinder prinzipiell finde ich einfach scheiße. Mhm. Aber es ist jetzt halt auch nicht so, dass ich mir denke, ja, brauche ich jetzt immer. Also ja, tatsächlich so meine Nichten und Neffen, da bin ich eigentlich recht entspannt, würde ich sagen. Und ich versuche, also ich merke selber auch, ich versuche da so ein bisschen, wenn die bei mir sind, so diese Probleme, die irgendwie meine Eltern gemacht haben, besser zu machen. So, ja, keine Ahnung. Also meine Nichte, die ist auch, ich würde sagen, die hat safe auch ADHS. Die hat jetzt aber, also sie ist erst 5 und hat jetzt nur die Diagnose hochbegabt bekommen, weil man alles andere wohl erst im Grundschulding messen kann. Mhm. Aber bei ihr ist es auch so, dass sie super schnell eskaliert und dann hat man sich so angewöhnt, ja, jetzt gehst du einfach mal ins Zimmer und kommst wieder raus, wenn du klarkommst. Und am Anfang war das auch so bei mir, dass ich halt gesagt habe, ja, dann geh einfach jetzt irgendwo hin und wenn du wieder klarkommst, kommst du wieder. Aber dann, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, so ist irgendwann dieser Punkt gekommen, wo ich jetzt halt sage, kann ich dir irgendwie helfen? Können wir drüber reden? Also, dass ich versuche, das einfach ihr auf schönere Art und Weise mitzugeben. Cool. Aber ich halt auch weiß, dass wenn dieses Kind 24/7 bei mir wäre und wirklich jeden Tag, dann könnte ich das nicht so reflektiert betrachten, sondern würde dann wahrscheinlich in dieses Ding gehen, was ich halt von meinen Eltern mitbekommen habe.
Ja, so. Klar. Ja.
Mhm. Ja.
Das ist ja so der Klassiker, das größte Problem. Aber das liegt eben auch dran, dass wir einfach so wenig Ressourcen haben, ne? Und dass wir dann auf Bekanntes zurückgreifen. Wir waren ja ganz lange kein Kind mehr, ne? Das haben wir alles dort gelassen, in dem früheren Leben. Jetzt waren wir Erwachsene und Jugendliche, Halligalli, keine Ahnung. Und irgendwann haben wir jetzt wieder Kinder. Und durch unsere Kinder sind wir dann plötzlich auch wieder in diesem Mindset. Und dann hörst du dich halt Dinge sagen, die du eigentlich gar nicht weißt, warum du sie sagst. Ne? Du hast sie irgendwie von deinen Eltern anscheinend irgendwie dir gemerkt und sagst das dann zu deinen eigenen Kindern und denkst dir so, hä, nee, das will ich gar nicht sagen. Das ist total falsch, ne? Oder das fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Und was du gerade beschreibst, finde ich richtig toll, weil das kannst du natürlich auch dann nutzen. Du kannst ja richtig Quality Time verbringen mit den Kindern. Das schaffen ja. Ja, das schafft man eben als Eltern nicht so oft. Also man schafft es natürlich und es ist auch gut, aber du kannst ja ganz bewusst sozusagen sagen, ach, heute mache ich mir mal einen schönen Nachmittag, wir machen was Tolles und haben alle was davon. Ne? Jeder kann irgendwie daraus was ziehen. Und wenn natürlich dann noch solche Dinge dabei rauskommen, dass man dem Kind, dass man das begleiten kann in einer schlimmen Situation oder in einer schwierigen Situation und eben da irgendwie auch neue Muster etabliert oder dem Kind zeigt, ey, du kannst auch so und so damit umgehen. Das ist natürlich toll. Und da sind auch alle Eltern, glaube ich, dann dankbar dafür, wenn das jemand anders so gut auch macht, ne? Also und man Vertrauen haben kann, wo man sein Kind auch abgibt. Das ist ja, das ist einfach so, weil wir schaffen es alleine nicht. Das kann mir niemand erzählen. Also kein Eltern schafft diese ganzen Dinge, die man sich so vornimmt, bedürfnisorientierte Erziehung und bloß nicht die Sachen von früher wieder verwenden und sowas. Das ist ein gutes Mindset, aber schaffen tut man das nur zu einem bestimmten Prozentsatz, also niemals 100%. Und man muss sich sehr oft entschuldigen und reflektieren und das kostet so enorm viel Kraft. Also es ist so anstrengend und da bleibt einfach für einen selber meistens -10 übrig am Tag. Ne? So. Und sowas wie Beziehung, Paarbeziehung und sowas, das ist auch, das ist wirklich schwierig, das aufrechtzuerhalten in dieser Kinderzeit. Also da werden mir sicherlich einige jetzt nickend zustimmen. Da muss man das Ganze mal kurz ins Gefrierfach legen, ja? Also, dass es frisch bleibt. Sonst, ja, das kann auch mal so vor sich hingammeln dann eine Zeit lang.
Und das ja, das stelle ich mir halt auch, das stelle ich mir auch super schwierig vor, weil ich denke mir halt auch, weiß ich nicht, also das habe ich auch schon bei voll vielen erlebt, wenn dann, wenn die dann dachten, okay, das Kind kittet irgendwie die Beziehung, dass die sich selber halt dann neben dem Kind verloren haben. Und das wäre für mich halt auch ein Punkt, der es mir super schwer machen würde, wenn ich wüsste, okay, weil dieses Kind jetzt da ist, ist mein Mann nicht mehr da.
Ja, natürlich. Das, das, ja, sind auch so Muster, die sind irgendwie übrig geblieben von, keine Ahnung, anno, irgendwann vor 100 Jahren. Es gibt heute noch Sprüche, wo dann nach Trennungen die Mutter sagt zu ihrer älteren Tochter, ja komm, dann such dir halt mal schnell einen neuen Typen oder so, ne, damit das Leben weitergehen kann, so ungefähr. Dass sich da auch über Partnerschaften identifiziert wird oder über einen Partner oder eine Partnerin, das ist natürlich einfach falsch. Ne? Das zeigt eben wieder, wie wenig wir bei uns selbst halt auch sind. Ne? Mhm. Und ja, auch dieses Thema, wie gesagt wird, mit dem richtigen Partner oder der richtigen Partnerin kann ich mir auch vorstellen, ein Kind zu haben oder nicht. Das ist eigentlich auch Quatsch, ne? Weil eigentlich musst du erstmal mit dir selber das Kind haben, vor allen Dingen, ne? Und nicht mit irgendeiner Person. Aber auch das ist ja so typisch und so fest in unserem Denken drin, ja.
Das stimmt.
Ja, Mensch. Und ich gucke gerade, ich habe hier so einen kleinen Leitfaden, aber wir haben jetzt eigentlich so viel schon. Ah ja, wir können ja, genau, was mich noch interessieren würde, wäre nochmal auf das ADHS zurückzukommen. Wie ist denn da, waren denn da die Reaktionen in deinem Umfeld, als du die Diagnose bekommen hast, beziehungsweise dann vielleicht das auch, warte mal, bist du noch da?
Ja.
Ja, ist irgendwie nur, ach so, ist nur Bildschirmschoner angegangen. So, genau, also als du deine Diagnose bekommen hast, hast du das so, sag ich mal, rumerzählt, so gossipmäßig, oder hast du das erstmal für dich behalten? Wie war das so?
Ich bin da voll offen damit umgegangen. Also ich habe zu der Zeit hatte ich so einen Instagram-Account und habe da so ein bisschen diesen Reha-Alltag begleitet, sage ich jetzt mal.
Cool.
Gibt's das noch? Es waren tatsächlich nur so, glaube ich, 110 Leute oder so, die mir da gefolgt sind, aber es war für mich einfach wie so ein Tagebuch. Schön. Und ja, habe mich dann am Ende auch echt mega drüber gefreut, als dann eben die Diagnose kam und ich halt dann auch den Zuspruch von Menschen bekommen haben. Also ich habe dann auch eine Bekannte, mit der ich eigentlich nie wirklich groß was zu tun hatte, aber man hat sich halt gegenseitig gefolgt und war in Facebook-Freunde und so. Die hat mir dann darauf geantwortet, ach cool, geht mir auch so. Und dann haben wir angefangen, uns auszutauschen drüber und so. Und jetzt mittlerweile sind wir sehr, sehr enge Freunde. Ach, es cool. Ist, ja, es hat sich schon echt, echt gut gemacht und auch was Arbeit oder so angeht, also da sind auch super viele, ich war in so einer Selbsthilfegruppe für ADHS, da waren voll viele Leute, die gemeint haben, ja nee, bei der Arbeit kann ich das nicht sagen und ich habe Angst, dass ich gekündigt wird, aber ich bin da jeder Arbeitgeber, bei dem ich war, ich habe gesagt, also ich würde es kurz von vornherein sagen, ich habe ADHS, das kann sein, dass es vielleicht mal eskaliert, aber dann könnten wir einfach nachdem wir durchgeatmet hatten, vielleicht nochmal ein Gespräch führen und ich mich entschuldigen oder so. Und
Aber setzt ja schon auch voraus, dass die Leute ein bisschen wissen, was das auch ist. Stell dir mal dich vor, wo du noch nichts wusstest, ne, darüber, und dann sagt zu dir das jemand. Das ist ja wirklich so ein bisschen russisch Roulette, was derjenige oder diejenige denkt, was das ist, ne?
Genau, und das waren dann.
Wenn wir mal eskalieren, dann denken die vielleicht, oh Gott, was ist denn
das? Das waren dann eben genau diese Reaktionen. Und wenn ich es gesagt habe, dann kam immer, wirklich, ich habe noch nie irgendwas Negatives erlebt, dann kamen immer die Gesprächspartner, die gefragt haben, ja, wie wirkt sich das denn bei dir aus? Und das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und erzähl mal. Und auch als ich mich dann, ich wollte damals eine Ausbildung machen und habe mich dann in der Schule angemeldet und habe zu der Lehrerin oder zu der, mit der ich das Gespräch hatte, ich habe gesagt, es kann sein, dass ich vielleicht mal überfordert bin. Dann würde ich einfach spontan kurz rausgehen, 5 Minuten an die frische Luft, und dann komme ich wieder rein. Und die meinen, ja, das ist gar kein Problem. Dann haben wir uns noch eine halbe Stunde drüber unterhalten, auch über die Diagnostik und wie ich da drauf kam und so. Also ich persönlich habe noch keine negativen Erfahrungen damit gemacht, und ich finde es auch irgendwie ein Stück weit wichtig, gerade weil halt eben bei Frauen zum Beispiel das nicht so im Kurs ist, dass man jetzt sagt, okay, du bist so und so, es könnte eventuell sein, dass du doch ADHS hast oder so. Ja. Weil, ja, also bei meinem Mann zum Beispiel war das auch so, dass als er die Diagnose wollte, ich weiß jetzt nicht, wie ich es beschreiben soll. Also er hatte die Diagnose Borderline, und ich habe immer gesagt, also damit kann ich dich überhaupt nicht identifizieren.
Oh, ist natürlich auch furchtbar, so eine Fehldiagnose, ne?
Absolut. Und dann, als ich eben meine Diagnose hatte und angefangen habe mit Medikamenten, waren wir halt ein bisschen blöd. Also sollte das nicht rein, kannst du das auch rausschneiden. Aber er hat dann eine Medikinet genommen, und ich habe gesagt, wenn es wirkt, dann gehst du zur Diagnostik, und wenn es nicht wirkt, dann wissen wir, dass es nicht so ist.
Der beste Test, ne? Ritalin. Ja. Keine Anleitung hier, aber es ist ein Test, wie man es relativ schnell rausfinden kann.
Ja, und es hat so gut gewirkt. Der war so ein krasser Mensch dann. Er ist eigentlich so, die Spülmaschine piept, und er so, ja, okay, die ist halt fertig. Und da, der ist aufgestanden, die hat gepiept, der ist aufgestanden und er hat die ausgeräumt. Wir waren draußen und wir haben Gespräche geführt. Die waren so, so mindblowing. Wir haben uns so gut unterhalten, wie wir uns, glaube ich, die 5 Jahre davor noch nie unterhalten haben. Und ich habe gesagt, so, du gehst zur Diagnostik, aber sowas von sicher. Und die Psychologin von ihm, die meinte, er soll halt Zeugnisse mitbringen und so. Zeugnisse von ihm sind top, also er war ein super Schüler. Sie können das nicht haben, weil sie haben gute Noten. So. Und da das halt bei ihm auf diese weibliche Schiene diagnostiziert quasi wurde, ist es halt nicht möglich. Und ja, schlussendlich hat er dann aber bei einer anderen Psychiaterin hat er dann die Diagnose bekommen, und da war die auch offensichtlich, ja.
Ja, das ist natürlich nochmal eine ganz spannende Sache, weil tatsächlich in dem Fall war sozusagen, lebte er da schon als Mann, wo er die Diagnose bekommen hat, und hatte die Borderline-Diagnose sozusagen noch als Frau bekommen. Wie war das? Wahrscheinlich, ne?
Ja, genau.
Interessant, ne? Echt interessant. Vor allem, ich weiß ja nicht, wie lange er vorher schon mit dieser Diagnose sozusagen rumgelaufen ist und immer dachte, ja, ich bin sozusagen, ich habe Borderline, so. Weil das ist ja echt nochmal eine ganz andere Nummer.
Ja, der hat so Psychiatrie-Hopping gemacht. Also ich glaube, der war jedes Jahr 2-mal in der Psychiatrie für längere Zeit. Aber nie irgendwie so, dass er gesagt hat, okay, ich brauche das jetzt. Sondern es war so, ich kann da halt Ergotherapie machen und ein Hobby finden.
Ja.
So.
Ja, okay. Aber es ist es ist einfach interessant. Ich meine, ein Mensch mit so einer Biografie hat natürlich auch sowieso noch 1000 Themen. Und dann ja, da versteckt sich ja auch einfach vieles hinter anderen Dingen und alles vermischt sich irgendwie. Und also das ist ja nochmal ein Thema, was auch super spannend ist, wo ich auf jeden Fall auch nochmal ja, hin möchte. Also da würde ich auf jeden Fall auch gerne mal mit ein paar Leuten sprechen aus der LGBTQ-Plus-Szene oder aus dem Bereich einfach mal hören, ob das irgendwie auch miteinander zusammenhängen kann. Also ich glaube nämlich schon, ne, dass da viele, ja, also habe sogar letztens einen Bericht drüber gelesen, dass es da eine hohe Anzahl sogar gibt an Menschen mit Neurodivergenzen.
Voll. Also es wird, also ohne, dass ich jetzt irgendwie eine Studie dazu gemacht habe oder so, aber ich würde jetzt schon sagen, so 90% der Menschen aus dieser Szene, die ich kennengelernt habe, die könnte man sowas von sicher in dieses Spektrum reinschieben.
Super interessant, ne? Super interessant.
Ja, toll, ja. Toll.
Einfach Diversität im Großen und Ganzen, wie ich es immer sage, ne? Das ist wirklich einfach, wir müssen unbedingt aus diesen komischen Mustern alle raus. Das ist so schrecklich. Es ist, sperrt alle nur ein. Es ist wirklich furchtbar.
Voll. Aber ich finde es... Ja. Sorry, red.
Kein Nee.
Ich finde es halt richtig krass, wenn man dann auf Menschen trifft, die halt so in dieser neurodivergenten Ding gar nicht drin sind. Und dann denkt man sich so, weiß ich jetzt nicht, ich glaube, du bist eher der Außerirdische und nicht ich.
Ich glaube, das wird auch irgendwann so rauskommen am Ende der Nummer. Das hab ich auch schon mit vielen Menschen so festgestellt, dass wir auch dachten, es ist ein riesengroßer Zwang, ne, Generationen über Generationen zu versuchen, irgendwelche Normen zu gestalten. Und da das sowieso nur von uns von außen geschaffen wurde, ist es eigentlich ein Wunder, dass das so erfolgreich passieren konnte, ne? Dass die Gesellschaft wirklich sagt, nee, wir brauchen so eine Schablone und wer jetzt da irgendwie sich nur so ganz knapp durchquetschen kann oder wo das nicht drüber passt, der ist einfach irgendwie gar nicht, keine Ahnung, kein richtiger Mensch oder so, der gehört nicht dazu. Das ist total merkwürdig. Also ich finde es richtig komisch, muss ich sagen. Und ich sage immer, es gibt irgendwie einfach halt auch so ein bisschen so Schäfchen, ne? Schäfchen, die machen halt alles mit, die gucken, okay, ich orientiere mich an meinem Schäfer sozusagen, der sagt, ich muss dahin, ich muss dies machen, dann kommen noch die Hunde von rechts und links und dann wird das schon alles laufen. aber so kann es auch nicht gehen, ne? Also wir sind halt nicht sicher so. So kommt uns dann der Wolf holen irgendwann, glaube ich. So, das ist, ich glaube, das sprengt sich selbst in die Luft irgendwann. Ich hoffe das ganz stark, dass einfach gemerkt wird, Menschen sind Menschen, egal wie sie sind und wer sie sind. Und es ist gut, dass Menschen andere Gehirne haben und damit ja auch so ein bisschen die Seiten öffnen und die Horizonte öffnen und ja, wer halt ein Schäfchen ist und möchte dann gerne das nutzen, was andere eröffnet haben, ist ja auch schön. Die müssen ja auch da sein, ne? Klar. Also, aber ja. es wird irgendwann sozusagen sich, oh mein Gott, wenn es jetzt einer hört, ne? Ist schon wieder so ein Blasengespräch. Doch jemand denkt, was reden die da? Die sind irgendwas stimmt mit denen nicht, da haben wir es wieder, ne?
Ich hatte mal eine Ergotherapeutin, also es war ganz frisch nach meiner Diagnose und ich habe das nie hinterfragt oder recherchiert oder sonst irgendwas, aber der erste Satz, den, also es war auch eine super ja, crazy Person, also sie hat so ein bisschen umnachtet gewirkt, aber auf eine gute Art und Weise, kannst du verstehen, wie ich meine?
Ja.
Und die sagt zu mir, wissen Sie, wie Amerika entstanden ist? Ich sag so, nee. Man hat alle genommen, die neurodivergent sind und hat die nach Amerika gesetzt und so ist es dann passiert.
Okay. Okay, alles klar. Auch eine super neue These. Lohnt sich da vielleicht mal reinzugucken. Ja, cool, Saskia. Sag mal, wenn du dir aussuchen dürftest, dass du ja ein Symptom von einer guten Fee wegzaubern lassen könntest. So, Schnips, das möchtest du gerne loswerden von deiner ADHS. Hast du da irgendwie so eins, was dir einfällt, wo du sagst, das brauche ich nicht mehr, das will ich nicht haben?
Boah, man kann mich jetzt echt für verrückt halten, aber ich glaube nicht. weil ich glaube, alles, was ich habe, also natürlich gibt es Dinge wie zum Beispiel die Impulsivität oder so, die mich in bestimmten Situationen echt nervt. Aber ich glaube, alles, was ich habe an Symptomen, macht mich einfach so zu dem Mensch, der ich bin. Und mit dem mag ich mittlerweile echt gut leben.
Schön, das ist aber sehr, das ist ja sehr schön. Toll. Haha, gut, ja, richtig cool, richtig cool. Ja, ich meine auch die Impulsivität, wenn wir die nicht hätten, könnten wir auch nicht spontan sein, ne? Und so cool drauf sein, ne? Manchmal, weil das geht ja auch nur, indem man sagt, ja klar, kein Problem, mache ich jetzt sofort, ich bin dabei. Das geht ja gar nicht, ohne impulsiv zu sein, ja? Also das meiste hat ja immer gute und schlechte Seiten. Und man müsste dann ja alle Guten damit auch eintauschen, ne?
Ja, ich denke auch. Und das will ich, glaube ich, nicht.
Willst du nicht, ne? Nee, ich bin da, glaube ich, auch, bin da auch so dabei. Manchmal, naja, manchmal überwiegen so ein paar Sachen, aber im Großen und Ganzen würde ich auch sagen, ja.
Die könnte vielleicht ja, die Beleidigung ja. aus meinem Wortschatz streichen. Das wäre vielleicht gut, weil ich glaube, das ist sehr verletzend.
Ja, ja, das stimmt. Zum Glück kann man sich entschuldigen. Wenn man sich nicht bremsen kann, kann man sich immer noch entschuldigen. Ja, das geht. Genau. Und ja, dann, ich finde, das war jetzt eigentlich eine richtig coole, eigentlich war das ein cooler Abschluss, was du gerade gesagt hast oder was wir jetzt gesagt haben für diese kleine süße Folge.
Ja.
Und ich habe ja eine Playlist, wo meine Gäste und Gästinnen immer zwei Songs raufpacken dürfen. Möchtest du gerne zwei Songs raufpacken? Das kann alles sein, was dir impulsiv gerade einfällt. Oder auch Lieblingslieder.
Muss ich mich dafür jetzt entscheiden?
Ja, jetzt. Das müssen jetzt alle hören. Und dann müssen alle nachgucken, ob ich das auch drauf gemacht habe. Die müssen sich alle kontrollieren, ob ich diese Lieder auch wirklich reingetan habe in die Playlist.
Okay, und das muss ein bestimmtes Genre sein, oder?
Nein. Was okay. dir gerade einfällt.
Also dann würde ich...
Was sein, was du doof findest. Warum nicht?
Nein, dann würde ich einmal Bis zum Mund und zurücknehmen von Sivo, heißt der, glaube ich.
Mhm.
Und das andere heißt Stick Season.
Okay, voll.
Von Noah Cahan.
Okay, cool. Das kriege ich hin. Wenn ich es nicht finde, schreibe ich dir nochmal und du schreibst es mir nochmal.
Alright.
Cool, danke schön.
Ich habe zu danken.
Ja, voll gerne. Und ich kann mir voll gut vorstellen, dass wir nochmal irgendwann eine Folge machen, weil ich glaube, du hast wahrscheinlich jede Menge Themen parat.
Oh yes.
Aber ich habe ja gehört, du hast auch ein kleines Projekt vor. Möchtest du das kurz anteasen? Oder
ah nee, das ist noch komplett irgendwie in den Gedanken. Aber ich habe jetzt
ein Mikro. Hol es bald raus, gell?
Was?
Hol es bald raus, brüte nicht so lange. Es tut gut, wenn es startet. Ich kann das aus der Erfahrung sagen.
Ja, also ich muss echt sagen, ich war am Anfang so nervös und ich habe gedacht, pff, nee, komm, ich sag dir einfach, ich weiß nicht, ich habe Magen-Darm-Krippe oder so.
Nee, Gott sei Dank, nee.
Aber so nach der ersten 2-3 Minuten war gut.
Voll cool. Nee, ich fand das richtig schön. Ich habe davon auch gar nichts gemerkt. Das ist der Vorteil, wenn man sich nicht kennt, dann weiß man auch nicht, ob jetzt einer irgendwie anders spricht, als er sonst spricht oder irgendwie aufgeregt. Also das merkt man meistens gar nicht. Und alle sagen das immer vorher. Also das ist alles total cool. Nee, ich fand das richtig schön. Und ich möchte ja mich bedanken, dass du auch dich getraut hast, mir zu schreiben. Und ich möchte da nochmal andere Leute ermutigen, wenn ihr das jetzt gehört habt und ihr habt vielleicht auch schon überlegt, mal zu schreiben und mir zu quatschen. Ihr dürft auch Themen vorschlagen. Ich finde das richtig super. Ich möchte es in Zukunft gerne mehr so machen, weil ich finde, diese Gespräche, die sind immer sehr, ja, die gehen schnell, ne, so richtig tief rein, aber sind halt vorher auch immer so ein bisschen Überraschungsei. Und das ist ja, was wir alle so gern mögen. Vor allem, ne, wir ADHSlerInnen finden das toll, wenn wir so ein bisschen Dopamin gestreuselt kriegen immer zwischendurch. Und genau, deshalb schreibt mir bitte gerne entweder ja, per E-Mails macht irgendwie sowieso keiner. Alle schreiben immer nur bei Instagram. Da könnt ihr mich finden, auch unter Hyperfokus mit Doppel-S hinten. Und ja, ansonsten nicht vergessen, bewerten und Glöckchen und so ein Kram. Ich weiß nicht mal, wo es ein Glöckchen gibt, aber ich sage das immer. gerne kommentieren und mich irgendwie unterstützen, damit mehr Leute hier zuhören können. Und Saskia, möchtest du noch einem irgendwas sagen oder wollen wir jetzt einfach zusammen uns verabschieden?
Was ja, wir können jetzt Tschüss sagen. Ich muss jetzt Wäsche machen.
Yay. Oh, das ist meine Lieblingsaufgabe. Da freue ich mich schon, wenn meine Kinder alt genug sind, dass ich denen das aufdrücken kann.
Okay, das wäre jetzt ein Pluspunkt für Kinder.
Ja, irgendwo muss es ja dann auch. Ne? Das muss ich auch ausgleichen. Gut, gut. Also, dann hab noch einen schönen Abend in dem Fall.
Du und auch.
Wir hören und lesen uns, oder?
Das machen wir. Genieß die Zeit mit deinen Kindern.
Mach ich. Und du ohne. Sehr schön. Okay. Bis dann.
Bis dann. Tschüss. Tschüss.